Training bedeutet ja quasi auch immer, dass ich das für etwas tue, um an einen Reiz besser angepasst zu werden. Meine klare Empfehlung, erst über die Alltagsbewegung zu kommen, bevor ich jetzt große sportliche Programme schreibe, die dann am Ende des Tages auch nicht umgesetzt werden. Der wichtigere Punkt, würde ich fast sagen, neben dem schon auch wichtigen Aspekt des adäquaten, trainingswirksamen Reizes, ist die fehlende oder nicht gute Erholung und Regeneration. Es ist keine Strategie, immer nur voll Power zu gehen, nur Hit-Training zu machen, zu einseitig zu sein, immer sehr hart zu gehen.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Leute, in den letzten Tagen haben wir uns intensiv angeschaut, welche Trainingsformen es gibt. Also wir haben gesprochen über Kraft, Ausdauer, hochintensives Training, HIIT, über funktionelles Training, über Hybrid und Hyrox. Und wir haben uns gestern angeschaut, Spielsport, also Tennis, Padel, Fußball und all diese Gruppen- und Spielsportarten. Jetzt kommt die entscheidende Frage: Wie setze ich das alles sinnvoll zusammen? Denn Fortschritt entsteht nicht einfach durch, ja salopp gesagt, mehr Training, sondern durch die richtige Steuerung oder das richtige Management. Also wie oft trainiere ich? Wie intensiv trainiere ich? Wann und wie regeneriere ich? Und welche Rolle spielen eben Ernährung und Supplements in diesem System? Genau hier entsteht der Unterschied, ob Training wirkt, ob wir stagnieren, ob wir vielleicht überlasten oder eben auch sogar Rückschritte machen. Denn der Körper passt sich nicht im Training an, sondern in der Regeneration. Und er braucht die richtigen Signale, aber auch die richtigen Bausteine, um eben darauf reagieren zu können. Was sind also sinnvolle Trainingsintervalle? Wie wichtig sind Pausen wirklich? Und wie können Ernährung und Supplements gezielt eingesetzt werden, um unsere Leistung zu unterstützen? Das ist es, worum es geht in dieser Folge. Matthias Baum ist da, unser Gesundheitswissenschaftler. Herzlich willkommen, Matthias.
Hallo Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, lass uns ganz simpel starten. Damit ich optimal trainieren kann, egal ob ich jetzt Profisportler bin oder Hobbysportler, Einsteiger, Neuanfänger oder jemand, der das irgendwie relativ ambitioniert macht und vielleicht aufs nächste Level kommen will. Wie wichtig ist aus wissenschaftlicher Sicht, aus deiner Sicht auch mit deiner Erfahrung, sich ein System zu suchen oder einen Plan zu machen, was ich wann und wie zu tun habe. Also einfach nur drauf los trainieren, das haben wir in diesen Tagen von dir schon gelernt. Das ist nicht das, was am Ende wirklich effizient funktioniert.
Nein, Training bedeutet ja quasi auch immer, dass ich das für etwas tue, um an einen Reiz besser angepasst zu werden, ob nun im Ausdauerbereich, im Kraftbereich, in einer bestimmten Spielsportart, um einen Wettkampf besser zu bewältigen, schneller zu sein, was dann auch immer. Das bedeutet, dieser Begriff von Trainingssteuerung ist quasi die gezielte Anpassung von der Intensität, und das ist wichtig auch im Verständnis, weil eine unterschiedliche Intensität auch eine unterschiedliche Regeneration quasi benötigt, das Volumen, also beispielsweise welches Gewicht wird quasi bewegt, die Frequenz und dann am Ende des Tages auch die Regenerationszeit. Das heißt, wenn ich einen optimalen Reiz in meinem Training habe, in der jeweiligen Trainingseinheit für das Spezifische, was ich quasi als Trainingsziel habe, dann eine passende Anpassung mit Regeneration, dann werde ich in einen Fortschritt gelangen können. In der Trainingswissenschaft nennt man das Superkompensation. Das heißt, dein Trainingsreiz mit passender Intensität, Volumen sorgt am Ende dafür, dass die Strukturen, die du belastet hast, und jetzt muss es nicht nur eine muskuläre Struktur oder kardiovaskulär, also Herz-Kreislauf-System sein, sind auch so koordinative Fähigkeiten, die trainiert worden sind. Die sorgen erstmal dafür, dass man am Ende des ganzen Prozesses der sportlichen Einheit erschöpft ist, und dann braucht es eben eine passende Regeneration. Und Regeneration bedeutet, naja, verkürzt gesagt, das Immunsystem wird aktiv. Wir haben eine kleine Entzündungsreaktion, das kennen alle die, die sowas wie Muskelkater schon mal hatten. Genau das ist nämlich dann passiert. Strukturen im Muskel sind kaputt gegangen, die müssen jetzt regeneriert werden. Das Immunsystem aktiv, das tut ein, zwei Tage weh. Und werden neue Strukturen aufgebaut, und diese Superkompensation beschreibt genau das. Ich werde etwas besser sein als vorher. Mhm. Und das ist jetzt dieses Thema der Trainingssteuerung dann auch gezielt zu sagen, okay, an dem Zeitpunkt, wo ich am besten kompensiert habe, super kompensiert habe, dort setze ich meine nächste Einheit hin und in der Logik baut sich das dann immer weiter so treppenartig nach oben auf. So, und was wir dann häufig sehen, ist, dass genau das nicht eingehalten wird. Entweder die Intensität war zu hoch und das nächste Training kommt zu früh, oder die Intensität war zu niedrig und es findet gar keine Superkompensation statt, oder das Training war passend, die Superkompensation findet statt, aber entweder ich setze dann ein zu frühes oder zu spätes Training, was dann quasi auch keinen Fortschritt mit erzeugt. Und deswegen ist es wichtig, sich, dass, wenn man, also du hast es gesagt, für ambitionierte Sportlerinnen und Sportler sind diese Prinzipien wichtig, dass man progressiv immer auch mit etwas mehr voranschreitet und den passenden Reiz und dann die passende Regenerationszeit eigentlich zusammen mit kombiniert. Das ist erstmal ganz grundsätzlich und das ist die Grundvoraussetzung. Jetzt kann natürlich viele sagen, ja, darum geht's mir nicht. Dann kann man es runterbrechen und dass Bewegung beziehungsweise eher Bewegungsmangel nicht zum Problem wird und man quasi so insgesamt Bewegung in seinen Alltag integriert, ob nun Ausdauer, Kraft, Kraftausdauer, Bewegung im Alltag, dann sollte man zumindest mal pro Woche 150 Minuten bei mittlerer Intensität unterwegs sein, damit der Bewegungsmangel nicht gesundheitsschädlich wird. Dann hat man hier zumindest den Erhalt und da kann dann alles Mögliche sein, moderate Bewegung, wie das kann auch erstmal strammes Marschieren sein, das kann aber auch Joggen sein bei moderatem Tempo, das können auch gewisse Spielsportarten sein, wenn die Intensität da nicht so hoch ist, aber dann habe ich da zumindest erstmal ein Grundgerüst und dass es vorteilhaft wird, baue ich das im Idealfall auf 300 Minuten pro Woche aus.
Okay, also konkrete Empfehlung, 150 bis 300 Minuten Sport pro Woche, das ist erstmal eine Basis, haben wir auch, ich meine, Anfang unserer Serie darüber gesprochen, dass das auch eine Empfehlung ist von verschiedenen Gesundheitsorganisationen weltweit, dass man ja diese Zahl mal so als Basiswert genommen hat. Jetzt weiß ich natürlich trotzdem immer noch nicht, was ist für mich der optimale Sport. Wir haben so viele verschiedene Sport- und Trainingsmethoden in diesen Tagen besprochen. Für jemanden, der lange keinen Sport gemacht hat, vielleicht auch neu wieder einsteigen kann oder einsteigen will. Lass uns da mal versuchen, einen Weg zu definieren. Also ich habe irgendwo mal gehört, der beste Trainingsplan ist nicht der perfekte Trainingsplan, sondern der, der sich langfristig durchziehen lässt oder durchhalten lässt. Ja, also wo ich auch für mich etwas finde, wo ich sage, ich habe Spaß daran. Spaß würde ich schon mal als einen wichtigen Faktor definieren für uns Menschen, damit wir längerfristig am Ball bleiben können. So, das ist das eine Thema. Aber vielleicht hast du noch mehr Tipps. Wie finde ich für mich das optimale Training? Also das richtige System. Schaue ich darauf, was habe ich vielleicht mal als Kind gerne gemacht? Oder welche Vorerfahrungen habe ich? Habe ich vielleicht früher mal Tennis gespielt, das jetzt 20, 30 Jahre nicht mehr gemacht, aber vielleicht ist das etwas, wo ich wieder anfange. Oder eben dann das Thema Paddle beispielsweise. Gibt es, sagen wir mal, Querverbindungen zu meinem Alltag oder zu meinen körperlichen Voraussetzungen? Also wie würdest du jemandem raten, der zu dir kommt und sagt, Matthias, ich will wieder mit dem Thema Sport anfangen. Ich will das in meinen Alltag integrieren, gerne dauerhaft und gerne mit einer hohen Motivation. Hilf mir dabei. Wie finde ich den besten Sport für mich?
Wenn grundsätzlich die Motivation schon mal hoch ist, ist es eine gute Voraussetzung. Und ich würde es genauso machen, wie du es gerade gesagt hast. Entweder wo man Spaß dran hat oder wo man sich für motivieren kann. Und zwar nicht nur einmal probiert, sondern vielleicht dann auch regelmäßig. Das heißt, ein Versuch wäre, man testet sich, wenn man so gar keine Vorerfahrung hat, vielleicht auch mit verschiedenen sportlichen Aktivitäten einmal ran und fühlt mal rein, wie sich das nach einer Belastung anfühlt, wie so die Regeneration stattfindet oder ob einem das persönlich gut tut. Also ich weiß, dass viele gerne sagen, okay, dann gehe ich eben laufen. Aber sie laufen immer ihre Standardrunde und haben eben keinen trainingswirksamen Reiz mit dabei. Du hast die Menschen angesprochen, du hast es von dir selbst auch erzählt, wenn dich deine Jungs heute Morgen mal anrufen, jetzt ist die Frage, Felix, wann haben sie das letzte Mal angerufen? Es ist vielleicht schon wieder 7, 8, 9 Jahre her.
Ja, ja.
Und das ist ein anderes großes Problem, das entsteht. Ich würde auch sagen, wenn eine Motivation vor allen Dingen auf eine bestimmte Sportart, auch Mannschaftssportart, die man mal früher durchgeführt hat, besteht, dann ist die Rückkehr dorthin natürlich insofern sinnvoll, weil man das schon kennt. Man kennt die Trainingsabläufe, man weiß, wie Trainings aufgebaut sind. Manchmal muss man ja auch nicht unbedingt an Wettkämpfen mehr teilnehmen, aber irgendwie dort wieder einzusteigen. Das Problem ist immer aber wieder das Gleiche. Ich habe mal eine Zeit in meinem Leben gehabt, in der ich sehr gut diese Sportart betrieben habe, sehr regelmäßig und auch trainiert war. Und dann müsste man sich eigentlich erinnern, als man damit mal angefangen hat, meistens im Kindesalter. Und da kann man sich gar nicht mehr so hundertprozentig dran erinnern, wie man mal bestimmte Techniken vielleicht auch gelernt hat. Worauf will ich hinaus? In den Köpfen der Menschen ist nach wie vor noch drin, wie das Ganze funktioniert, wie das abläuft, wie man diese Richtungswechsel macht, wie man mit einem Ball spielt. Und die Strukturen können das aber nicht mehr so gut. Und das ist natürlich der Bericht, den dann viele vielleicht auch schon mal selbst in der Erfahrung gemacht haben, etwas sehr lange nicht gemacht zu haben und dann kurz wieder auf den Platz. Und meistens passiert es noch in der ersten halben Stunde, irgendwie was gezerrt, irgendwie verdreht, irgendeine Verletzung, die dadurch entsteht. Das muss man mitdenken. Aber um auf diesen Punkt zurückzukommen, wenn wir eine klare Motivation für etwas identifizieren können, würde ich persönlich auch dazu motivieren oder zumindest einladen, zu sagen, okay, dann greift das Thema wieder auf, um erstmal wieder in die Bewegung zurückzukommen. Sollte so etwas nicht bestehen, wäre mein Ansatz, eigentlich das, was wir die letzten Tage auch gemacht haben, schon auch zu beschreiben, welche grandiosen Effekte in Bewegung drinstecken. Und dann würde ich quasi darüber ansetzen und sagen, okay, bestimmte Elemente nehmen wir da raus. Und bevor wir jetzt sagen, okay, 2-3 Krafteinheiten pro Woche, einmal HIIT-Training pro Woche, dann vielleicht noch 2-3 Mind-Body-Einheiten und noch ein bisschen Cardio-Training on top.
Ja, und noch Tennis spielen für die Langlebigkeit.
Und vielleicht dann noch Tennis spielen oder ein bisschen Hybrid-Training. Alles auf einmal ist zu viel, aber man kann die Dinge logischerweise, je nachdem, worauf man das bezieht, miteinander kombinieren. Ne? Die Spielsportler wissen, okay, ich brauche auch so ein bisschen funktionelles Krafttraining, das macht schon durchaus Sinn. Vielleicht auch mal eine Entspannungseinheit, vielleicht mal einen regenerativen Lauf, der mit dazukommt. So, worauf will ich hinaus? Wo steckt ein großes Potenzial und ein gewisser Nutzen auch drin? So, vielleicht gibt es eine bestimmte Stoffwechselsituation wie sowas wie Insulinresistenz, Prädiabetes, wo man eher auf das Thema Krafttraining vielleicht gehen würde, zur Unterstützung des Herz-Kreislauf-Systems, Stressabbau eher mit Blick auf Laufen. Und dann muss man ja nicht, auch da hier gilt, nicht zu sagen, sofort anfangen zu laufen. Und meine klare Empfehlung, um das abzustufen, erst über die Alltagsbewegung, also den nicht sportlichen Energieverbrauch oder die Thermogenese im Alltag zu kommen, bevor ich jetzt große sportliche Programme schreibe, die dann am Ende des Tages auch nicht umgesetzt werden. Kleiner Einstieg, das halte ich für das ganz zentrale Thema. Das Grundgerüst ist klar. Im Idealfall haben wir alles irgendwo im Training mit abgedeckt von Kraft und Cardio. Sicherlich auch Mind and Body, Mobility könnte man dazu nehmen. Auch High-Intensity-Intervalltraining als eine wichtige Komponente. Aber keine Sorge, wenn ich noch nie etwas gemacht habe, muss man nicht morgen mit allem sofort anfangen.
Also ganz klare Empfehlung und ich fasse das nochmal zusammen. 150 Minuten pro Woche sind, sagen wir mal, die Basis, das Minimum für die Gesundheit.
Um da nur noch einmal reinzugehen, 150 Minuten Bewegung in moderater Intensität ist der Bereich, wo wir quasi nicht direkt von Bewegungsmangel sprechen oder anders ausgedrückt, dieser Bewegungsumfang schützt uns davor, dass uns der Bewegungsmangel krank macht.
Also ist wirklich das Minimum. So, und 300 Minuten hast du auch genannt als Zahl, ist dann der Bereich, in dem echte Leistungsentwicklung und auch Prävention beginnen.
Plus gesundheitliche Vorteile, absolut.
So, und 300 Minuten klingt erstmal relativ viel, aber vielleicht, um das nochmal so ein bisschen auseinanderzuziehen, kann man das eben auch aufteilen. Also Step 1, nicht sofort Full Power alles machen, sondern fangt langsam an. Kleine Steps, geht vielleicht einmal in der Woche ins Fitnessstudio, macht Krafttraining. Trainiert gezielt bestimmte Muskelgruppen, auch Muskeln, die euch vielleicht gut tun, wenn sie verstärkt sind. Rücken, Beinmuskulatur, vielleicht auch im Brustbereich. So, Cardio, Ausdauer, Herz-Kreislauf-System. Ja? Also das kann man gut kombinieren. Du hast es auch gesagt, ein straffer Spaziergang, den man vielleicht zweimal in der Woche macht, kann etwas sein. Vielleicht ein leichtes Jogging. Vielleicht habt ihr Spaß daran, mit dem Fahrrad zu fahren. Kauft euch ein echtes Fahrrad. Fahrt nicht auf dem Rad im Fitnessstudio, sondern vielleicht mit einem echten Fahrrad. Einfach mal durch die Felder, durch die Landschaft oder durch die Stadt, je nachdem, wo ihr zu Hause seid. Zusätzlich zu Hause sich Ideen zu schaffen, wie kann ich Mobilität, Stabilität durch kurze Workouts, die vielleicht 15, 20, 30 Minuten sind, zusätzlich ergänzen. Und dann, glaube ich, merkt man, dass man auf diese 300 Minuten relativ schnell kommen kann, ohne dass es einen vor einer kompletten Umorganisierung des Alltags stellt.
Und ich würde da auch nochmal, damit das auch jetzt nicht zu viel Motivation rausnimmt, ne, weil wir natürlich jetzt alle Dinge mit auflisten, die ihre Berechtigung haben, wie wir die Woche über gezeigt haben, die ich für total sinnvoll erachte. Aber der wichtige Schritt ist eigentlich überhaupt, irgendeine mehr Bewegung zu haben als gestern. Mhm. So simpel könnte man das sagen. Ja?
Super.
Und das heißt, weil du sagtest so, ja, 15, 20, 30 Minuten ist für viele vielleicht schon so viel. Dann eben etwas kürzer. Und dann fange ich noch nicht an, das als, dann ist das wie so ein strammer Spaziergang. Und dann würde ich sowas nach einer Mahlzeit setzen. Ne? Für die Glukoseaufnahme etwas adaptiert werden kann, dass da nicht zu hohen Glukosespitzen kommt, nicht ständig beispielsweise mit dazu kommt. Und dann habe ich quasi kleine Ergänzung, wenn man sich an drei Mahlzeiten hält und schafft es vielleicht 10 Minuten nach einer Mahlzeit nochmal einen Spaziergang zu machen. Den kann man dann gerne auch etwas straffer oder strammer gestalten. Ja, dann bin ich schon am Tag annähernd bei meiner halben Stunde wahrscheinlich unterwegs. Und dann habe ich schon mal einen gewissen Teil abgedeckt. Und nochmal, es ist dann mehr, als es gestern war.
Super. So, und ganz wichtig, mehr ist nicht automatisch besser. Fortschritt, das haben wir auch gelernt, entsteht eben durch das, ja, ich sag mal, orchestrierte Zusammenspiel aus Reiz, also aus Training und aus Regeneration. Und Regeneration ist etwas, wo ich mich zum Beispiel erinnere, als ich noch junger Kerl war, mit 16, 17, 18 irgendwie viel Sport gemacht habe. Regeneration war gar kein Thema, mit dem ich mich aktiv beschäftigt habe. Ja, ich habe trainiert, ich hatte Spaß, ich habe Fußball gespielt, dann war ich erschöpft und müde, am nächsten Tag ging es irgendwie weiter. Ja, also man hat so als, sagen wir mal, junger Mensch, der vielleicht da so reinstolpert und das relativ natürlich irgendwie macht, das Thema Regeneration gar nicht als so einen wichtigen Baustein in diesem ganzen Sportsystem gesehen. Das hat sich dann später ein bisschen geändert und das wird sich jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr ändern, Matthias, wenn du uns nochmal einen tieferen Einblick gibst. Warum ist das Thema Regeneration so enorm wichtig? Was passiert im Körper oder was sollte im besten Fall passieren nach dem Trainingsreiz, nach der Kraftübung oder eben nach der sportlichen Bewegung?
Ganz allgemein gesprochen, egal welcher Trainingsreiz, am Ende werden Strukturen, zelluläre Strukturen, ganze Gruppen, Muskulatur, Organsysteme, das zentrale Nervensystem beansprucht. Und irgendwann findet eine Erschöpfung statt. Und diese Erschöpfung definiert sich auch unterschiedlich oder kann man als Belastungsabbruchkriterien definieren. Ne, wir haben schon mal gesprochen, wenn ich zu schnell los sprinte, irgendwann werde ich nicht mehr können, egal wie sehr ich mir das in den Kopf gesetzt habe, gerade wenn zu sehr mein Energiestoffwechsel beansprucht ist und ich zu viel Laktat produziere beispielsweise. Oder ich habe regelmäßige Kraftbelastung, irgendwann versagt mir die Muskulatur. Und egal wie sehr ich mir das wünsche oder mich auch motiviere, weiterzumachen, irgendwann ist genug. So, das ist das logische Prinzip. Und das heißt, ich habe über die Beanspruchung immer eine gewisse Form von, ja, nennen wir es mal Schädigung oder Belastung von Strukturen, die in einem gewissen Ausmaß auch so gewollt ist. Das ist das Prinzip von Training, ne? Dass es gesteuert ist, dass die Zerstörung von muskulären Strukturen nicht ein komplett Abriss eines Muskels ist, aber gewisse Muskelfasern bzw. die Eiweißstrukturen darin kaputt gehen und dann regeneriert werden. Und dieser Regenerationsprozess, der hat bei dir als Kind auch stattgefunden. Und ja, es stimmt. Es ist so, dass bestimmte Belastungen unterschiedliche Zeiten der Regeneration brauchen und es natürlich Faktoren gibt, die es besser regenerieren lassen, also beispielsweise keine chronischen Entzündungen zu haben, mehr Stammzellen zur Verfügung zu haben. Und da kommen natürlich junge Menschen mit einem gewissen Vorteil um die Ecke. Aber wir sehen das im Profisport auf jeden Fall. Aber Menschen, die Leistungssport machen und junge Menschen, die Leistungssport machen, die achten durchaus auch auf ihre Regenerationszeiten. Sollten sie zumindest. Weil wenn ich es nicht tue, kämpfe ich mich zwar vielleicht irgendwie durch und mache das über mein mentales System, aber Themen rund um Infektanfälligkeit, Leistungsabfall, wir hatten schon etwas dazu gesprochen, Müdigkeit, schlechter Schlaf, erhöhte Herzfrequenz, verringerte Herzratenvariabilität, all das sind so Faktoren, an denen man es dann auch messbar machen kann. Und am Ende werde ich meinen Sport so nicht mehr umsetzen können, ich werde die Wettkämpfe nicht bestreiten können. Und wenn wir das mal so einteilen, wenn wir Cardiotraining machen, das kann auch ein intensives Cardiotraining sein, dann vielleicht nochmal etwas mehr, aber ich bin hier energetisch in einer Situation, wo ich gegen einen kontinuierlichen Widerstand beim Laufen einen gewissen Anteil meiner Muskulatur, es müssen mindestens 20% der Muskelmasse sein, dann sprechen wir von Ausdauer, bewegt werden. Und das Ziel ist ja jetzt hier, dass das Herz-Kreislauf-System das Herz pumpt, Blut verteilt wird, Sauerstoff über die Lungen aufgenommen werden kann, die Zellen Energie produzieren können, um dieses Gleichgewicht zu halten. Und das bedarf je nach Intensitätslage, ja, bei so einem moderaten Spaziergang sind das wenige Stunden, bei einem intensiveren Lauf 24 Stunden Regenerationszeit. Und das sind jetzt so Zahlen, die eher etwas Pi mal Daumen sind, weil ich natürlich individuelle Unterschiede mit dabei habe. Aber nur, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt. Wenn ich Krafttraining betreibe, Hypertrophietraining, auch hier unterscheidet sich, wie hoch ist die Intensität, mit der ich unterwegs bin. Je näher ich mich an mein Einwiederholungsmaximum annähere, desto intensiver wird es. So, und was haben wir dann im Krafttraining? Dann reden wir vielleicht von Regenerationszeiten von 48 Stunden. So, und wenn ich so Maximalkraft trainiere, wenig Wiederholung, Maximalkraft, dann geht es nicht um eine energetische Erschöpfung, weil die einen sagen, kennt man vielleicht auch aus dem Fitnessstudio, dass die 2-3 Wiederholungen machen und dann erstmal 6 Minuten Pause. Mhm. Und man sagt so, ja, die machen ja gar nichts, aber das ist Maximalkrafttraining. So, die nächste Trainingseinheit der gleichen Muskelgruppe sollte erst 72 Stunden später stattfinden. 72 Stunden später, aber sagt man, ja, aber da sind doch nicht alle Strukturen kaputt. Nein, aber hier geht es um einen anderen Prozess. Hier geht es um intramuskuläre Koordination, also dass alle Muskelfasern gleich angesteuert werden. Und diese neuromuskuläre Kopplung braucht mehr Regenerationszeit. Und das haben wir für alle möglichen Sportarten. Und von daher ist auch nicht jedes Fußballspiel gleich intensiv, ne? Weil mal habe ich mich dazu ermutigt, mehr zu sprinten. Und je intensiver diese Sprints werden, desto mehr Regenerationszeit benötigt es dann vielleicht auch. Deswegen sprechen wir im Profisport auch davon, dass es vielleicht schwierig werden könnte, zeitlich Mittwoch das eine Spiel zu machen und am Samstag schon das nächste Spiel zu machen. Mhm. Es braucht die Zeiten dazwischen. Es braucht die Möglichkeit der Anpassung, dass man also wirklich sukzessive auf zellulärer Ebene, muskulärer Ebene sich verbessern kann, kardiovaskulär verbessern kann. Und so kann ich es steigern. Und wenn ich diese Pausen nicht einhalte, wird es nicht funktionieren, weil ich, wenn ich es zu kurz gestalte, eher in Übertraining gehe. Und wenn die Pausen zu lang werden, ich auch keinen Trainingseffekt dann letztendlich mehr habe.
Was sind, Matthias, die größten Fehler, die beim Thema Regeneration passieren?
Naja, viel ist immer besser. Jeder Tag muss hart sein und ich gehe in eine chronische Überbelastung. Das wäre das eine. Den Gedankengang, den du eben gesagt hast, ich bin doch noch jung, ich brauche keine Regeneration, ich kriege das schon gut hin, ich kann essen, was ich will, das funktioniert schon alles irgendwie. Und ja, im Breitensport, Pi mal Daumen, wird es auch vielleicht auch an der Stelle hinkommen. Aber wenn ich gerade so Themen ausspare wie Schlaf, dann haben wir eine der wichtigsten Regenerationsvariablen nicht mit dabei. Das Immunsystem kann in der Nacht nicht arbeiten, Muskelaufbau wird nicht funktionieren, Leistung wird abfallen. Der andere Punkt ist zu wenig Energiezufuhr. Das ist gerade für Menschen, die sehr, sehr viel Sport treiben, Zufuhr und Energieverfügbarkeit. Dann belastet das nochmal auch das Nervensystem, sorgt nochmal zusätzlich für Stress, Anpassungsprozesse funktionieren nicht so gut. Und ein weiterer Fehler, den ich ganz klar sehe, ist fehlende Variation. Deswegen haben wir jetzt über so viele schöne Sportart und Sportmöglichkeiten gesprochen. Wenn ich immer in der gleichen Belastung bleibe, ich sage das hier in Hamburg immer wieder gerne, Menschen, die 7,2 Kilometer sind es, glaube ich, um die Außenalster rumlaufen, jeden Tag gefühlt, dann ist das kein trainingswirksamer Reiz. Es ist die gleiche Belastung und ich werde keine Progression haben. Und dann, was ich auch bei vielen durchaus sehe, bei mehr als man vielleicht sogar denkt, ist so ein Ignorieren von Warnsignalen. Schmerzsituationen, irgendwie, dass die Leistung nicht gegeben ist und man trotzdem sagt, heute hart trainieren, weil es steht auf meinem Plan drauf. Müdigkeit oder auch schlechten Schlaf nicht in die individuellen Belastbarkeiten an dem Tag mit integrieren, nicht bemerken irgendwie, dass die Motivation immer weiter abfällt und man ist so stur im System drin, dass man vielleicht sogar in ein Übertraining geraten kann. Ja. Der wichtigere Punkt, würde ich fast sagen, neben dem schon auch wichtigen Aspekt des adäquaten trainingswirksamen Reizes, ist die fehlende oder nicht gute Erholung und Regeneration. Es ist so ein wichtiges Wechselspiel und wenn Regeneration komplett hinten runterfällt, kann das Training noch so toll gestaltet sein. Und ich weiß, es wird einzelne Leute geben, die sagen, ich kann das trotzdem und ich kann das auch häufiger. Ich kann nur das sagen, was es an trainingswissenschaftlicher Grundlage dazu gibt, was es an klaren physiologischen Grundlagen dazu gibt. Es gibt sicherlich immer individuelle Unterschiede, aber es ist keine Strategie, immer nur voll Power zu gehen, nur Hit-Training zu machen, zu einseitig zu sein, immer sehr hart zu gehen. Und nochmal andersrum, natürlich, wenn der Reiz auch zu gering ist, macht es auch keinen Sinn.
Ja, also kann man vielleicht den Joggern bei euch da an der Alster mal empfehlen, nicht nur eine Runde, sondern zwei laufen und vielleicht auch mal nicht nur links rum, sondern auch mal rechts rum.
Das wäre die Variation über die Länge. Das andere ist veränderte Richtung. Ja, dann wird der Hubbel plötzlich mal anders. Es kommt zu einer anderen Zeit. Steigung kannst du ja da nicht sagen, aber zumindest hast du eine gewisse Veränderung mit dabei. Über Intervalle kann man nachdenken, über eine andere Laufroute. Also man merkt, allein da kann ich so viele Sachen variieren. Und gerade für die Menschen, die sagen, ich laufe, um zusätzliche Kalorien zu haben, damit ich mehr essen kann, das wird irgendwann auch nicht mehr so gut funktionieren, weil der Körper auch an diese Belastungsintensität quasi adaptiert. Und dann verbraucht man gar nicht so viel Energie, wie es einem ein Tracker vielleicht sagt.
Spannend, haben wir schon drüber gesprochen. Ja, das Thema Abnehmen mit Sport ist mit großer Vorsicht zu genießen. Es funktioniert in den meisten Fällen nicht, auch wenn man das immer hört, ja, du musst mehr Sport machen, dann nimmst du auch ab. Es ist am Ende doch die Ernährung und darüber wollen wir jetzt mal sprechen. Also Ernährung im Kontext von Training. Geht es, Matthias, vornehmlich nur darum, Kalorien meinem Körper zuzuführen, also Energie oder Protein fürs Muskelwachstum, oder geht es eben auch um das Timing, also wann esse ich und welche Mikronährstoffe natürlich nehme ich auch zu mir, um meinem Körper beim Thema Regeneration alles an die Hand zu geben, was er braucht, damit eben auch Muskeln, die kaputt gegangen sind, wieder wachsen können.
Am Ende des Tages, alle Komponenten, die du gesagt hast, spielen eine zentrale und wichtige Rolle. Step 1, ich würde es Energieverfügbarkeit nennen. Das ist natürlich der entscheidende Faktor, weil wenn ich chronisch in einen Energiemangel gerate, und damit meine ich nicht für die Menschen, jetzt nehmen wir diese Komponente Bewegung nämlich nochmal im Kontext des Abnehmens mit dazu. Wir haben das gesagt, eigentlich wird es über Ernährung gesteuert, aber ich gehe in mein Kaloriendefizit und mache beispielsweise noch eine körperliche Aktivität on top, verbrauche quasi mehr Energie, dann hat es einen gewissen Effekt mit dabei. Aber auf Dauer zu wenig Energie ist Leistungsabfall, verminderte Regeneration, hormonelle Dysregulation und verschiedene Auswirkungen auf Knochenstruktur, bei Frauen insbesondere auch Zyklusthemen, stimmungsseitig, depressive Symptome, die mit auftreten können, Infektanfälligkeit, Veränderungen im Verdauungstrakt, all das spielt eine Rolle. Von daher ist Energieverfügbarkeit schon durchaus wichtig und relevant. Im Breitensport locker abzudecken über eine ausgewogene, hier würde ich auch sagen, artgerechte Ernährung, die viele Elemente mit integriert. Wer jetzt sagt, naja, aber wenn ich doch bestimmte Sportarten mache, brauche ich jetzt in den Makronährstoffgruppen doch vielleicht vom einen oder anderen etwas mehr. Dann würde ich in der Priorisierung sagen, okay, Eiweiß spielt natürlich hier eine entscheidende Rolle. Du hast es gerade schon gesagt, für mehr Muskelwachstum. Wir haben uns die Zahlen ja auch schon mal angeschaut, ernährungsleitlinienkonformer, also mehr Eiweiß macht warum Sinn? Sie enthalten die Aminosäuren, aus denen ich körpereigenes Eiweiß produzieren kann. Wir haben die Ursprungsempfehlung oder Richtwert 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, was aber eigentlich nur heißt, okay, wenn ich mich gefühlt nicht bewege, gar nicht bewege, sondern nur existiere, dann habe ich damit eine Grundversorgung mit dabei. Wenn ich den passenden Trainingsreiz setze, dann sollte ich meinen Eiweißgehalt in meiner Ernährung auch mit anpassen. Und dann gehen wir von 1,2 bis 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und jetzt kann man das noch ein bisschen steigern für die, die im Kraftsport und Muskelaufbau und Reparationsprozessen unterwegs sind. Also gerade so auch an Regenerationstagen, nochmal spezifischer gedacht, bis zu 2 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Nicht im Sinne von viel hilft immer viel und auch nicht vielleicht in den ganz hohen Bereichen nicht dauerhaft. Wir sehen gewisse Vorteile mit ausreichend oder mehr Eiweiß in der Verfügbarkeit, aber es wird nicht immer besser, wenn ich jetzt auf 3-4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht hochgehe. Aber das ist eine Range im sportlichen Bereich, die wir kennen, zwischen 1,6 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Je nach sportlicher Disziplin darf man hier natürlich auch nochmal etwas differenzieren. Aber Eiweiß ist nicht nur für Muskelwachstum wichtig, ne, sondern auch für andere Hormone, Enzymstrukturen, die produziert werden müssen. Also es gehört auch mit dazu. So, und jetzt, weil ich eben gesagt habe, so eine artgerechte, ausgewogene Ernährung, würden jetzt einige sagen, ja, aber dann fehlen mir doch unter Umständen Kohlenhydratquellen. Das ist ja auch so ein beliebtes Thema. Eine artgerechte Ernährung muss nicht kohlenhydratarm sein. Die Frage ist aber, welche Quellen nutze ich? Ja, habe ich eben ausschließlich Quellen aus Getreide und hochverarbeitetem Getreide oder sehr viel Zucker in der Verfügbarkeit, würde ich persönlich sagen, wäre nicht die Hauptzielsetzung. Warum? Der Stoffwechsel neigt dann dazu, ausschließlich mit Zucker zu funktionieren. Wenn ich im Breitensport unterwegs bin, ist das nicht notwendig. Für Menschen, die sich mit Sporternährung mehr auseinandersetzen und vielleicht auch im Leistungssportbereich unterwegs sind, führt für viele häufig kein Weg dran vorbei. Der Körper könnte es rein theoretisch, und ich weiß, dass man sagt, na ja, aber über Fett, das funktioniert vielleicht in der Umsetzung nicht so gut. So, kurz gesagt, die Kohlenhydratversorgung sollte man im Blick behalten. Ich würde den Fokus trotzdem eher auf intrazelluläre Kohlenhydratquellen, also auch aus Gemüse und Obst beispielsweise mitlegen, wenn nicht unbedingt notwendig. Also nicht jeder muss, wenn er mal etwas längeren oder die zweite Runde um die Außenalster rennt, muss man nicht unbedingt schon irgendwelche Gelpacks oder ähnliches mitverwenden. Aber Kohlenhydratzufuhr im Ausdauersport, auch bei High-Intensity-Intervallen, können durchaus sinnvoll sein, wobei, um den Stoffwechsel zu regulieren, flexibler zu gestalten, man durchaus auch nüchtern Phasen mit moderater Bewegung zumindest erstmal in Kombination betrachten kann. Mhm. So, und auch Fett spielt eine wichtige Rolle. Ich muss es an der Stelle noch erwähnen. Das muss nicht Übermaß an Fett sein, was konsumiert wird, aber einfach ungesättigte Fettsäuren und natürlich auch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, auch mit Blick auf Supplementierung, Omega-3, aber auch ausreichend Omega-6-Fettsäuren sollten natürlich mit dabei sein. Nun ist die westliche Ernährung mehr Omega-6-lastig, von daher gleichen wir tendenziell eher Omega-3 mit aus. So, das erstmal so in der groben Einteilung. Und noch ein letzter Satz, wenn du mir erlaubst, mit Blick auf Timing, auch das ist ein super spannender Punkt, nämlich soll ich jetzt vor dem Training oder nach dem Training essen?
Und ja, auch ein großes Thema, haben wir auch schon mehrmals diskutiert, Training auf nüchternen Magen, ja, also bevor ich etwas esse, erst trainieren und danach hole ich mir die Energie. Wie stehst du dazu?
Physiologisch durchaus ein sinnvoller Aspekt. Ich weiß, dass auch die Community immer größer wird, dass man sagt, naja, aber nicht für jeden, gerade auch nicht für Frauen. Und ich würde es insofern abstufen, dass man eher in der Physiologie, in der Argumentation auch dabei bleibt, dass man sagt, okay, der Körper ist schon in der Lage, aus Energiereserven Energie ziehen zu können. Aber ein hochgestresstes System, wo vielleicht die Energieversorgung sowieso reduziert ist, dann noch nüchtern on top zu setzen, ist zu viel. Da stimme ich absolut zu. Und ich würde auch nicht empfehlen, jedes Training, wenn man es nicht gewohnt ist, sofort nüchtern durchzuführen. Von daher darf man, wenn man es gewohnt ist, natürlich auch vorher etwas essen. Nur mit ganz vollem Magen macht es wenig Sinn. Durch die sportliche Aktivität verändert sich logischerweise auch die Durchblutung in der Muskulatur und weniger Durchblutung im Darm. Das hat zur Folge, dass Nährstoffe nicht so gut aufgenommen werden können, die Barriere physiologisch durchlässiger wird. Macht unter Umständen nicht so viel Sinn, zu nah vor dem Training etwas zu essen und moderates oder auch erstmal eine Phase zu erleben, im Alltag nüchtern zu sein, ist ja für viele schon mal der erste Anfang. Und je nach sportlichem Interesse im Leistungssportbereich muss man es individuell wirklich mit anschauen. Im Breitensport darf man das durchaus probieren und es wird nicht sofort zu Problemen dabei kommen. Und dann ist viel spannender, nach der Bewegung Ernährung quasi mit einzubauen, dann ist der Körper vorbereitet. Die Muskulatur durch die Aktivität ist insulinsensitiver. Zucker wird besser aufgenommen werden. Glykogenspeicher sind vielleicht im Vorfeld auch schon mit geleert worden. Und hier kann man also quasi mit einsetzen, Eiweiß, Kohlenhydratversorgung zur besseren Regeneration nach der Belastung. Und das ist so ein Punkt. Für viele funktioniert das, für viele andere aber eben auch nicht. Das heißt, wenn direkt nach dem Sport zu viel Eiweiß in den Verdauungstrakt kommt, der, wie gesagt, weniger stark durchblutet ist und noch nicht so optimal funktioniert und dann vielleicht so Eiweiß als Shake in einer flüssigen Form, dann werden die Eiweiße vielleicht nicht gut aufgespalten. Von daher kann man hier alternativ direkt nach der Belastung eher über Aminosäuren nachdenken und danach eine vollwertige Mahlzeit, so mit einem Abstand zwischen halbe Stunde bis 90 Minuten, je nachdem, wie es umsetzbar ist, aber dann auch mit einer Kohlenhydratquelle für eine bessere Regeneration mit integrieren.
Matthias, abschließend ganz kurz von dir. Deine drei Top-Supplements, die du jedem sportaktiven Menschen sagen wir mal, als Basis empfehlen würdest. Klar, also wer jetzt ein spezifisches Sportthema hat oder im Wettkampfbereich ist, für den können wir hier schwer eine Empfehlung geben. Aber ich sag mal, für den normalen Menschen wie dich und mich, eine Basis-Supplement-Versorgung, die mich beim Thema Sport und Regeneration optimal unterstützt. Deine drei Favorites.
Meine drei Favorites. Also was ich auf jeden Fall spannend finde, gerade im sportlichen Bereich, ist Magnesium. Gerne mit organischen Verbindungen. Magnesium hat 500 unterschiedliche Funktionen im Körper, ist wichtig für die Stabilisierung des Energieträgers Adenosintriphosphat, ist wichtig für Muskelfunktion. Gerade am Muskel macht Magnesium so viel, dass es wirklich da schon fast auch pauschal spannend ist, es quasi mit zu integrieren. Eine Basis Vitamin D3-Versorgung und Omega-3-Versorgung halte ich auch für extrem wichtig. Und dann mit der Versorgungslogik, das, was ich gerade gesagt habe, ich persönlich finde nach sportlichen Belastungen Aminosäuren, gerade auch wie in Amin, also alle proteinogenen Aminosäuren, total sinnvoll im Einsatz. Grundsätzlich dann über Ernährung natürlich die Eiweißversorgung weiter mit berücksichtigen. Und dann lass mich noch so ein paar Dinge mit ergänzen, was ich für Sportlerinnen und Sportler auch noch spannend finde. Das muss nicht im Übermaß sein, aber ich finde für das Thema, gerade wenn man vielleicht auch mit dem Verdauungstrakt das ein oder andere Problem hat und das, was ich gerade sagte, körperliche Aktivität und Sport verändert die Durchblutung im Darm, macht ihn durchlässiger. Gewisse Versorgung mit L-Glutamin beispielsweise, was auch so im Protect mit enthalten ist, sowas könnte man durchaus sinnvoll mit ergänzen. Und dann ein wichtigen Aspekt, der häufig hinten runterfällt, aber der gerade im Sport so wichtig ist, ein Mikronährstoff, der gerade bei mehr und mehr Sport pro Woche zu wenig ist, das sollte man logischerweise im Vorfeld testen oder man kennt das vielleicht auch, ist das Thema Eisen und Eisenversorgung. Also wir wissen, je länger und je mehr trainiert wird, desto niedriger werden die Eisenspeicher. Warum ist das so? Eisen brauche ich zur Energieproduktion. Eisen ist in Blut gespeichert. Jede sportliche Aktivität sorgt für gewisse Mikrotraumatisierung, also geht auch immer ein bisschen Blut mit verloren bei viel Training. Geht vielleicht etwas mehr mit verloren. Also wir sehen da eine klare Korrelation zwischen Eisenspeicher und Trainingsumfang pro Woche. Sollte man zumindest mal checken und das durchaus dann adäquat mit versorgen. Und für den Leistungskick, was durchaus auch noch interessant ist, das gar nicht im Sinne als Supplement gedacht, kann man aber durchaus mal probieren, wenn das Stresssystem es mitmacht und man nicht nur über sein Limit hinausgeht, ist Koffein vor dem Training mit einzusetzen, weil es doch nochmal einen Leistungsboost zwischen 3-7% an Leistungssteigerung quasi mit verursachen kann, wirklich dann vor dem Training mit einzusetzen.
Also ganz konkrete Tipps von unserem Gesundheitswissenschaftler Matthias Baum. Natürlich wollen wir euch an dieser Stelle auch die Supplements von Artgerecht vom Partner, von der Firma hinter den Health Nerds empfehlen. In unseren Shownotes findet ihr immer einen Code, wo ihr als Podcast-Community Vorzugspreise bekommt auf alle Supplements. Mindestens 15% Nachlass auf eure erste Bestellung. Guckt gerne mal rein, wenn ihr da Bedarf habt und vielleicht Magnesium oder Eisen. In diesem Zusammenhang haben wir auch schon viel über Lactoferrin gesprochen, was für den Eisenhaushalt, für die Verteilung da ist. Gesprochen, schaut euch das gerne mal an. So, Leute, diese Spezialserie endet hier und sie hat uns gezeigt, wie vielfältig Training sein kann. Kraft, Ausdauer, Intensität, Kontrolle, Funktion, Spiel und Kombination. Jede Trainingsform setzt eigene Reize, spricht unterschiedliche Systeme an und hat ihren ganz eigenen Value, ihren ganz eigenen Wert. Entscheidend ist also nicht am Ende die einzelne Methode, sondern das Zusammenspiel, die Fähigkeit, Training sinnvoll zu strukturieren, auf den Alltag abzustimmen und eben langfristig dran zu bleiben. Für mich der größte Treiber bei all diesen Dingen, der Spaß an der Sache. Und genau daran liegt der größte Hebel. Nicht im perfekten Plan auf dem Papier, sondern eben an einer realistischen, konsequenten Umsetzung. Wer Bewegung als festen Bestandteil in sein Leben integriert, der verbessert nicht nur seine Leistungsfähigkeit, sondern auch die Lebensqualität, die Gesundheit und langfristig, auch das haben wir gelernt, die Lebenserwartung. Schreibt uns doch gerne mal bei Spotify, direkt über die Spotify-App, unter diese Folge. Welchen Sport macht ihr? Wir sind gespannt. Vielen Dank an unseren Gesundheitswissenschaftler Matthias Baum für die tolle Einordnung, die vielen spannenden Impulse in dieser Serie. Es war auch für uns in der Vorbereitung viel, viel Zeit und viel, viel Power. Danke auch an unser Team, an unsere Redaktion und die Kollegen, die auch das Ganze hier bearbeiten und vorbereiten. Danke an euch, an die Community fürs Zuhören, fürs Mitdenken und natürlich fürs Dranbleiben. Das waren die Health Nerds an diesem Donnerstag. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.